The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese kurze Woche. Heute ist Dienstag, der 7. April. Donald Trump hat sich selbst ein Ostergeschenk gemacht. Er hat in einer Pressekonferenz eine eindrucksvolle Heldengeschichte erzählt, die dramatische Rettung amerikanischer Armeepiloten. Die waren über iranischem Boden abgeschossen worden. Ein Pilot hatte sich in den Bergen versteckt, sich selbst verarztet und die US Army kontaktiert.
He scaled cliff faces. Bleeding rather profusely, treated his own wounds and contacted American forces to transmit his location.
In einer Spezialoperation waren die beiden Soldaten von der Armee rausgeholt worden, einer am helllichten Tag, der andere in der Nacht. Kriegsminister Pete Hegseth:
We flew for 7 hours in daylight over Iran to get the first pilot. And we flew 7 hours in the middle of the night to get the second.
Und der Kriegsminister hat das Ganze noch religiös eingebettet. Die wundersame Rettung des Piloten an Ostern. Gott ist gut.
A pilot reborn, all home and accounted for, a nation rejoicing. God is good.
Und am Ende hat das alles natürlich auf den Präsidenten eingezahlt. Der CIA-Chef hat brav Trumps Führungsstärke gelobt.
Mr. President, I've had the privilege of seeing you act with political courage in the best interest of the United States up close on a daily basis, and I'm grateful that this successful mission has given the American people a window into that as well.
Der Hintergrund der Inszenierung dieser Heldengeschichte ist klar. Der Irankrieg bleibt ein Problem für Trump und seine Regierung. Laut CNN-Umfrage will die Mehrheit der Amerikaner, dass die US-Truppen dort abziehen. Aber ein schnelles Ende gestaltet sich schwierig. Die Verhandlungen mit den Mullahs gingen am Wochenende weiter. Trump hatte am Ostersonntag einen wütenden Post bei Truth Social abgesetzt. Die Iraner sollten die verdammte Straße von Hormuz freimachen, sonst wird gebombt. Jake Tapper von CNN liest den Post vor.
Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch.
Man muss kurz innehalten. So eine harte Sprache fällt auf, selbst in Washington. Ein republikanischer Abgeordneter hat gesagt, die Amerikaner wollen nicht, dass ihr Präsident vulgär ist. Ein Teil von Führung ist Selbstbeherrschung. Und was noch auffällt, der etwas verzweifelt klingende Ton. Wie geht es jetzt also weiter, jenseits der Rettung der beiden Piloten? Trump hat den Journalisten am Abend gesagt, er könne nicht über einen möglichen Waffenstillstand sprechen, aber der Iran sei an einem Deal interessiert.
I can't talk about ceasefire, but I can tell you that we have a active, willing participant on the other side. They would like to be able to make a deal. I can't say any more than that.
Eine Bedingung des Deals sei für ihn, Trump, auf jeden Fall, dass die Straße von Hormuz freigegeben wird, damit die Tanker mit dem Öl durch können.
Are you willing to make a deal that does not include reopening the Strait of Hormuz, or is that now a top priority?
I would say it's a very big priority.
Und er hat sein Ultimatum wiederholt, Dienstagabend 20 Uhr Ostküstenzeit, bis dahin müsse eine Einigung stehen. Ansonsten würden Brücken und Kraftwerke bombardiert werden.
They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone ages, yeah.
Donald Trump hatte also zu Ostern eine tolle Heldengeschichte zu erzählen von zwei geretteten Piloten. Die hat er auch gebraucht, um endlich eine gute Nachricht aus dem Irankrieg verkünden zu können. Nur, das ist nicht die Geschichte, die die Amerikaner gerade hören wollen. Denn die eigentliche Frage bleibt ja, wann ist das hier vorbei? Und darauf gibt es weiterhin keine Antwort. Trump hat sich mit dieser Geschichte vielleicht ein paar gute Schlagzeilen gesichert, aber die Story hat ihn kein Stück näher an ein Ende dieses Einsatzes gebracht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Was bedeutet der Iran-Krieg eigentlich für Trumps Plan, auch Kuba einzunehmen? Ich spreche darüber mit dem Politikprofessor und Kuba-Experten William Leo Grant.
President Trump is not interested in creating chaos. Rather, he's interested, I think, in just expanding U.S. influence to the point where we're the dominant economic power in those countries.
Anne Schwedt an der Wall Street schaut auf die Märkte und weiß, was die Woche für Anleger wichtig wird. Und der deutsche Igel bekommt Unterstützung aus der Politik. Kuba steckt in einer Krise. Stromausfälle und Treibstoffmangel setzen die Bevölkerung massiv unter Druck. Und der Druck kommt derzeit vor allem aus Washington. Die USA haben Kuba mit einer faktischen Ölblockade belegt. Die Trump-Regierung fordert von der kubanischen Regierung politische und wirtschaftliche Reformen. Donald Trump hat mit einer möglichen Machtübernahme gedroht. Was bedeutet der Iran-Krieg, der für Trump offenbar komplizierter abläuft als gedacht, für die Kuba-Pläne des Weißen Hauses? Darüber spreche ich mit einem der renommiertesten Kenner der Region, Professor William Leo Grant. Der ehemalige Dekan der School of Public Affairs an der American University in Washington hat nicht nur 5 Bücher zur US-Politik in Lateinamerika veröffentlicht, sondern auch selbst Politik mitgestaltet, unter anderem als Berater in verschiedenen Ausschüssen des Kongresses. Er zählt zu den profiliertesten Experten für Kuba. Ich habe mit ihm auf Englisch gesprochen. Sie hören gleich das Interview im Original. Zwischendurch werde ich dann die wichtigsten Punkte unseres Gespräches auf Deutsch zusammenfassen. Los geht's. Good morning, Professor Leo Grant.
Good morning.
Professor Leo Grant, the war in Iran is really dominating the headlines right now, but the Trump administration's foreign policy ambitions, of course, don't end there. The president has said that Cuba will be next. What does the U.S. government's list of foreign policy priorities look like right now? Is Cuba indeed on the back burner?
Well, I think it's on the back burner for the moment because the president has said a couple of times that Cuba will be next after he finishes up in Iran. That may be a while. But the administration has Latin America at the center of its foreign policy agenda, or I should say at the top of their foreign policy agenda. A couple of months ago now, they issued a national security strategy document, which was very explicit that the Western Hemisphere had to be dominated by the United States.
So I'd like to take a closer look at what exactly this Donroe Doctrine that we saw outlined in the National Security Strategy, which was published last fall, what exactly it means. What exactly is the goal? Is it ultimately about political change, regime change in these three adversarial countries, as the Trump administration would put it? Or is it about the economic malleability of regimes in Latin America?
I suspect that there's some difference between Secretary of State Marco Rubio and the president on exactly that question. The national security strategy has a couple of different specific objectives. In the Venezuelan case, it seems quite clear that President Trump is far more interested in the economic issues than he is in the political ones. So we've seized control of the Venezuelan oil industry for all intents and purposes, but the president has made no effort to try to restore democracy in Venezuela. In fact, has distanced himself from the opposition that won the 2024 election. And when he was asked why the United States was not using its influence to install the democratically elected opposition, he said, "Well, do you remember Iraq, where we fired everybody? And it produced chaos." And so President Trump is not interested in creating chaos, not in Venezuela and not in Cuba. Rather, he's interested, I think, in just expanding U.S. influence to the point where we're the dominant economic power in those countries.
Professor William Leo Grand erklärt, dass Kuba zwar derzeit nicht im unmittelbaren Fokus der US-Regierung steht, an erster Stelle ist momentan der Iran, ein Konflikt, der sich noch hinziehen könnte. Präsident Trump habe aber mehrfach betont, dass Kuba als nächstes an der Reihe sei. Grundsätzlich, so Leo Grand, liege Lateinamerika im Zentrum der außenpolitischen Strategie der USA. In der kürzlich veröffentlichten nationalen Sicherheitsstrategie habe die Regierung ausdrücklich festgehalten, dass die westliche Hemisphäre von den Vereinigten Staaten dominiert werden müsse. Und auf die Frage, warum Donald Trump glaubt, dass seine Politik gegenüber Kuba diesmal erfolgreicher sein könnte als frühere amerikanische Versuche, erklärt Professor Leo Grand, dass das Hauptargument der Trump-Regierung sei, Kuba wirke heute schwächer als je zuvor. Ohne einen starken Verbündeten, wie einst die Sowjetunion oder später Venezuela, stehe das Land wirtschaftlich am Abgrund. But this certainly isn't the first time that the U.S. has tried to force change in Cuba. It's been going on for 60 years with various American administrations, including Joe Biden as well, pushing for change. So why does Donald Trump think that it's going to be different now?
The argument you hear from the administration is that Cuba is weaker today than it has ever been. It has no external patron to help prop it up. And therefore, if the United States is just tough enough, we can break them. And there's truth in the first part of that. The Cuban government is today weaker than it's been historically because the economic situation is really desperate. Cuba never really recovered from the COVID pandemic. And now it has lost its ally in Venezuela. Venezuela was shipping Cuba substantial amounts of oil, which were essential for Cuba because Cuba has to import 60% of its oil. And with that oil now gone and the economy shaky, Cuba can't afford to import the oil it needs to keep the electricity on. Literally, they can't keep the lights on at this point. There's probably more latent political discontent and anger at the government than there has ever been before. You no longer have a charismatic Castro, either Fidel or Raul, able to rally popular support. And so the government is indeed weak. But I don't see a pathway for the United States to simply make the economy scream that is somehow going to lead to political change. It could lead to social unrest and chaos, but that's not in the interests of the United States because historically, when the Cuban economy is in bad shape, Cubans don't rise up. They leave and they come
to the United
States. They go to
South Florida.
They come to the United States.
Kuba habe sich bis heute nicht vollständig von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Seitdem Venezuela seine Öllieferungen eingestellt hat, fehle dem Inselstaat zudem ein Großteil des dringend benötigten Brennstoffs. Das hat zu einer tiefen wirtschaftlichen Krise geführt. Ohne die charismatische Führung von Fidel oder Raúl Castro wachse in der Bevölkerung die Unzufriedenheit und Wut. Es sei kein Politiker da, der es schafft, die Leute hinter der Regierung zu versammeln. Leo Grand warnt, auch wenn die US-Regierung glaubt, mit härteren Sanktionen den politischen Wandel erzwingen zu können, sei das kaum realistisch. Solche Maßnahmen könnten zwar Unruhen oder Chaos erzeugen, aber eher nicht zu demokratischen Reformen führen. Historisch habe sich gezeigt, wenn es den Kubanern schlecht gehe, revoltierten sie nicht, sie verließen einfach die Insel. As you just mentioned, instead of producing real change in the country, that pressure has traditionally produced adaptation of the regime that's in power. The government tightens control, and like you said, it also allows people to leave. It opens that valve. So why repeat a strategy that stabilizes the regime politically and destabilizes society? It seems like we're going down exactly the same path.
Well, I think we're making a lot of the same mistakes that we have historically made in dealing with Cuba. Cubans are very nationalistic people. They fought for 100 years before they really gained full independence. They're proud of their national sovereignty. We know that there's negotiations going on now between Cuba and the United States. We don't know quite what the agendas are, but the Cubans have already drawn a red line and said they will not negotiate who runs their government or the structure of their political system. But on the economic front, they have been much more flexible and open to dialogue with the United States. And they've done a couple of things just recently to signal a willingness to engage in pretty significant economic changes if they can come to some agreement with the United States about sanctions relief, because no economic change in Cuba is going to renovate their economy under the current sanctions from Washington.
Außerdem, in politischen Fragen, so Professor Leo Grand, seien die Kubaner ein stark nationalistisches Volk, das über ein Jahrhundert für seine Unabhängigkeit gekämpft habe. Diese tiefe Verwurzelung im Gedanken der nationalen Souveränität mache es für sie unvorstellbar, mit Washington über die Zusammensetzung einer neuen Regierung oder über ihr politisches System zu verhandeln. In wirtschaftlichen Fragen hingegen zeige sich Havanna weitaus flexibler und offener. Nach Angaben Leo Grands gibt es derzeit Gespräche zwischen beiden Ländern und Kuba habe kürzlich Schritte unternommen, die auf eine Bereitschaft zu weitreichenden wirtschaftlichen Reformen hinweisen. Allerdings nur, falls die USA im Gegenzug Sanktionserleichterungen gewähren. Ohne eine Lockerung der amerikanischen Sanktionen, so Leo Grand, sei jede ernsthafte wirtschaftliche Erneuerung auf der Insel ohnehin unmöglich. We'll, of course, keep an eye on what's going on with Cuba, even if right in this moment it seems to be on the back burner. We know that things can shift rapidly in American foreign policy these days. So thank you for taking the time to speak with me today.
It's been my pleasure.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Die kennen kein Osterfest und darum wurde auch gestern getradet an der Wall Street. Wir schalten dorthin zu Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, wie ist die Wall Street in die Woche gestartet?
Ja, die ist mit vorsichtigem Optimismus in die Woche gestartet. Die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende hat die Kurse weitergetragen, auch wenn die Ölpreise auch wieder angezogen haben. Alle drei großen Indizes haben zugelegt. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite gewannen jeweils um rund 0,5%. Der Dow Jones kam mit einem Plus von gut 0,3% aus dem Handel. Damit wächst die Gewinnserie auf 4 Handelstage in Folge. Getrieben wurde die Stimmung durch Berichte über konkrete Waffenstillstand. Gespräche. Doch die Lage bleibt natürlich angespannt. Präsident Trump hat ja sein Ultimatum für Dienstagabend bekräftigt. Falls die Meerenge von Hormuz nicht sofort offen ist, droht er mit der Zerstörung iranischer Kraftwerke und Brücken. Anleger hoffen also auf eine diplomatische Lösung, wissen aber, dass die Uhr tickt und jede Eskalation die Märkte sofort wieder drehen könnte.
Und was wird noch wichtig in dieser Woche für die Anleger, Anne?
Ja, das auch abgesehen von der ganzen Iran-Thematik einiges los. Am Donnerstag kommt der Kern-PCE-Index, das ist ja das Lieblingsmaß der Fed, gefolgt von am Freitag dem Verbraucherpreisindex für März. Also beides sagt sehr viel über die Inflation aus. Ökonomen rechnen mit einer stabilen Kernrate von 2,5%. Jede Abweichung könnte aber die Zinsfantasie sofort wieder drehen. Dazu gibt es am Mittwoch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung und Reden von verschiedenen Notenbankern. Außerdem startet die Berichtssaison wieder. Delta Airlines, Levi Strauss und Constellation Brands geben Einblicke in Reiselust und Konsumverhalten, während zusätzlich auch noch auf der HumanX-KI-Konferenz in San Francisco Tech-Giganten wie Nvidia und Microsoft die nächste Welle an KI-News präsentieren könnten. Also die Märkte müssen diese Woche einfach beweisen, ob sie auch ohne sofortiges Kriegsende stabil bleiben können oder ob die Kombination aus hohen Ölpreisen und heißen Inflationsdaten die Stimmung wieder kippt, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass der Deutsche Städtetag ein Nachtfahrverbot unterstützt. Keine Sorge, Autofahrer müssen jetzt keine Schnappatmung bekommen. Das Verbot von Nachtfahrten wird nicht für Autos gefordert, sondern für Rasenmäher. Genau genommen für kleine, selbstfahrende Mähroboter. Die wenigsten Gartenbesitzer würden wohl auf die Idee kommen, nachts um 3 mit dem Benzinrasenmäher auszurücken. Die Mähroboter aber, die sind klein und leise. Warum sollen sie also nicht nachts ihren Job machen? Ganz einfach, zum Schutz von Igeln. Denn Igel sind nachtaktiv und treffen dabei leider immer wieder auf genau diese Geräte. Und ihr bester Trick hilft ihnen dann nicht. Bei Gefahr rollen sie sich zu einer Stachelkugel zusammen, statt wegzulaufen. In manchen Städten wie Köln, Leipzig oder München gibt es das Mähroboterverbot während der Nacht eh schon. Der Deutsche Städtetag und viele weitere Petitionen im Internet fordern es jetzt bundesweit. Und das kommt nicht von ungefähr. Westeuropäische Igel gelten seit 2024 als potenziell gefährdet. Weniger Lebensraum, mehr Verkehr, Laubbläser und eben auch diese kleinen Maschinen. Kleiner Perspektivwechsel aus den USA. Bei uns gibt's gar keine wilden Igel. Hier schon. Und vielleicht bleibt es ja auch so. Den Mähroboter also gerne nur tagsüber rauslassen. Der Rasen, der wächst auch morgen noch. Der Igel hoffentlich auch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag und in diese kurze Arbeitswoche. Morgen hören Sie hier wieder Gabor Steingart. Same time, same place.